von Brücken, Wegen und Befestigungsanlagen. Hallöchen.
Hallo. Ja, wie entsteht denn der Kontakt zwischen zwei Menschen?
Naja, natürlich auf verschiedenste Arten und Weisen. Erstmal, dass man aneinander zugeht. Ich würde erstmal von der anderen Seite kommen. Was den Kontakt verhindert, muss natürlich aus dem Weg geräumt werden. Also zum Beispiel räumlicher Abstand. Wenn man sagt, man will sich treffen, dann muss man natürlich diesen räumlichen Abstand aus dem Weg bringen, indem man erstmal aufeinander zugehen, sich irgendwo trifft. Und kontaktfördernde Dinge sollten unterstützt werden. Zum Beispiel, dass man die gleiche Sprache spricht. Also es würde jetzt hier kein Gespräch führen, wenn du Swahili sprichst und Englisch und ich Französisch und Chinesisch.
Ja, schwieriger auf jeden Fall.
Genau, also man sollte sich auf eine gleiche Sprache einigen. Man sollte aber auch, also jetzt man kommt da super schnell in die Richtung Qualität des Kontakts, weil selbst wenn man sich gegenübersteht und sich anschreit und sich dabei nicht versteht und dann irgendwie hasserfüllt auseinandergeht, ist es ja ein Kontakt quasi, der natürlich dann schief geht. Also ich würde mal ein bisschen Schritt weitergehen und sagen, okay, wie kommt ein erfolgreicher Kontakt zustande? Mal die gleiche Sprache sprechen. Das hat man in diesem Streitbeispiel aber auch. Dann, sehr wichtig, bin ich empfangsbereit. Also bin ich bereit, das, was da von außen kommt, eine Meinung, eine Art zu sprechen, ein Stil, was auch immer, bin ich bereit, das aufzunehmen und vielleicht auch meine eigenen Muster, die damit kollidieren könnten, also zum Beispiel, keine Ahnung, der eine ist politisch links, der andere ist politisch rechts und die unterhalten sich jetzt, da kollidieren dann die Muster, die Ideologien, ist der Linke und der Rechte aber dann bereit zu sagen, naja, ich höre es mir trotzdem an und könnte meine Position, die so festgefahren ist, auch mal verlassen. Also diese Bereitschaft, den anderen aufzunehmen, anzunehmen.
Und das wäre dann eine Brücke, dass man sagt, okay, ich verstehe dich jetzt nicht direkt, ich bin aber bereit, eine Brücke zu dir zu bauen, um dich besser zu verstehen, um den Kontakt zu fördern. Oder was verstehst du dann da unter Brücke?
Genau, ja doch, das trifft es ziemlich gut. Also unter Brücke verstehe ich, dass ein Weg ist nicht vorhanden, also ist eine Schlucht dazwischen. Jetzt nehmen wir das Beispiel, ist glaube ich ganz gut hier mit einem Linken und einem Rechten. Bodo Ramelow und Alexander Gauland, die werden sich wahrscheinlich politisch nicht viel zu sagen haben erstmal. Und da ist eine Kluft. Und eine Kluft heißt, da geht es nicht weiter. Wenn ich da rein weitergehe, falle ich rein, funktioniert nicht. Also muss ich was machen und zwar eine Brücke bauen. Eine Brücke bauen wäre dann zum Beispiel eben genau das, dass ich sage, okay, meine politische Meinung steht zwar, die ist fest, die will ich jetzt gar nicht dran rütteln, aber, und das ist, daran erkennt man es dann vielleicht auch, ob die wirklich eine feste Basis hat oder nicht. Aber ich höre mir das an von dem anderen und bin bereit, also ich mache meine Schranke hoch und baue eine Brücke. Bin bereit, dass er seine Gedanken zu mir rüberschickt und ich sie auch reinlasse. Vielleicht aus der Sicherheit raus, dass diese Gedanken keinen Schaden bringen, weil meine Basis ist ja fest genug. Oder einen Nutzen bringen, weil sie mir eine Lücke füllen, die ich noch zu füllen habe, irgendeine Wissenslücke.
Oder eine neue Perspektive eröffnen, die man noch nicht hatte.
Genau.
Und was passiert, wenn das aber schief geht mit der Brücke, wenn der andere vielleicht nicht bereit ist, die Brücke anzunehmen oder...
Ja, dann nutzt er die nicht. Also das ist wie wenn ich jetzt sagen würde, okay, also ich bin jetzt der Gauland und sage jetzt zum Ramelow, naja, erzählen Sie mir doch mal Ihre sozialistische Einstellung. Der Ramelow würde sagen, es geht Sie gar nichts an. Naja, dann passiert halt nichts. Also es ist quasi das Beispiel, also wahrscheinlich wäre es andersrum wahrscheinlicher. aber ich will es jetzt nicht immer so flach einseitig machen. Aber im Endeffekt, das Bild Brücke trifft es ja ganz gut. Wenn jetzt zwei Länder eine Schlucht zwischen sich haben und das eine Land baut eine Brücke, dann ist das eine Einladung. Das heißt, wenn du willst, darfst du rüberkommen. Aber wenn du nicht willst, willst du nicht. Also, dann kann ich zwar rüberkommen, das ist aber dann schon invasiv. Und weil ich ja das fremde Land betrete und meine Meinung aufträgt quasi. Und kann da auf Bereitschaft, Willkommenskultur treffen. So, oh, das ist aber interessant. Sie haben ja ganz andere Panzer als ich und so. Sie malen die ja blau an und nicht grün. Spannend, kann was lernen. Oder ist man wieder einfach platt gemacht. So, ich will dich hier nicht haben, verpiss dich, geh mir aus den Augen. Das ist natürlich die Gefahr bei jeglichem Kontakt. Bei einem Weg weniger, also dann vielleicht gleich mal dahin. Weil ein Weg heißt, die Verbindung ist da. Unter Freunden zum Beispiel ist einfach eine Verbindung da. Also sicherlich gibt es auch Sachen, wo man nicht zusammenkommt, aber so grundsätzlich, da ist einfach, da kann man anrufen, kann sagen, hey, mir geht's gerade so und so, ich weiß, dass du vielleicht gerade andere Sachen im Kopf hast, aber ich muss jetzt keine Brücke bauen, sondern ich weiß, der Weg ist da. Und auch so ein Weg hat eine Schranke. Das heißt, wenn er jetzt anruft, so, ja, ich muss da jetzt mal was erzählen irgendwie, und er sagt so, ey, du, in 30 Sekunden muss ich los und ich habe ein wichtiges Vorstellungsgespräch. Erzähl's mir heute Abend. Dann ist es eine Schranke, die ist gerade unten, aber es ändert nichts daran, dass der Weg da ist. Und das ist natürlich dieser Unterschied. Also Brücken bauen, übrigens, naja, nochmal dieses Bild. Ich habe eine Schlucht. Und was mache ich denn, wenn ich die Brücke baue? Ich bewege mich auf den anderen zu. Also die Brücke entwickelt sich in Richtung der anderen Seite der Schlucht und idealerweise von beiden Seiten. Und Brücken bauen ist eben auf jemanden zugehen, wo halt noch eine Hemmschwelle, Hindernis.
Aber wo kein sicherer Grund drunter ist, also die Schlucht in deinem Bild, wäre ja jetzt bei einem Weg anders. Da habe ich ja meine Erde, auf die ich meine Wege gehen kann. Da ist jetzt nicht so die große Gefahr. Die Brücke ist noch eine wackelige Geschichte, die entweder nicht angenommen wird oder eingerissen werden kann. Ne?
Genau, also du machst Pole Dance, findest Pole Dance gut, jetzt könnte ich das auch gut finden, dann haben wir da einen Weg, dann brauchen wir da nicht lange irgendwie rumeiern oder irgendwie, dann kann man da einfach drauf laufen, dann kann ich irgendwie völlig aus der Kalten raus sagen, hey, findest du sich selbst drehende Stangen oder fest installierte Stangen besser? So, und dann sagst du da was zu. Ganz einfach, da haben wir einen Weg. Wenn du jetzt Pole Dance machst und ich finde das moralisch anstößig und es widerspricht vielleicht meinem Glauben in irgendeiner Form, dann haben wir da eine Kluft. Und dann kann man eine Brücke bauen. Und die ist, wie du richtig sagst, natürlich wackeliger. Ja. Kann aber auch sehr fest sein. Also wie eine Brücke im, na, hier in Neapel oder so, die da schnell eingestürzt ist und die Leute in den Tod gerissen hat nach ein paar Monaten nach dem Gebautwerden. Ich glaube, Neapel war es. Kann sehr schnell wieder kaputt sein. Golden Gate Bridge oder was weiß ich, irgendwelche historischen Brücken, die Mainbrücke in Würzburg, alte Mainbrücke, glaube ich, aus dem Jahr 1200 oder so, und steht heute noch fest. Hm. Das ist die Frage, wie man sie baut, welches Werkzeug, welche Konstruktionsform man da nutzt.
Welche man selber wahrscheinlich auch mitbringt. Es gibt ja auch die Situation, dass man irgendwie getriggert wird. Ne? Alte Glaubenssätze, jemand versucht eine Brücke zu bauen, sagt irgendetwas und das kommt bei dem anderen aber so schlecht an, obwohl es gar nicht schlecht gemeint war, weil es ihn dann irgendwie, weiß ich nicht, einen Satz, den die Mutter immer in der Wut gesagt hat, erinnert oder ne, weil dann irgendwelche inneren alten Glaubenssätze gerüttelt werden. Das kann ja dann, ist das dann ein Weg oder eine Brücke, die dann da in Gefahr ist durch, also wenn der eine etwas sagt, was gar nicht so gemeint ist, der andere das aber völlig falsch auffasst.
Ja, je nachdem. Also wenn eine Brücke da ist, ist die Brücke in Gefahr. Wenn ein Weg da war bis dahin, dann ist der Weg in Gefahr. Also der kann ja auch unterspült werden durch von sowas. Aber es ist ein gutes Beispiel, weil er genau das anspricht, dass man, nehmen wir jetzt mal wirklich das Beispiel, da will jemand eine Brücke bauen und sticht genau in so einen Trigger rein aus Versehen. Das ist halt die hohe Kunst des Virtuosenbrückenbaus, würde ich mal sagen, diese Dinger zu sehen, wahrzunehmen, durchaus auch mal reinzupieksen und dadurch wahrzunehmen, ne? Also das kann ja auch ein Lerneffekt sein, und darauf zu reagieren und nicht bockig zu sein, weil das machen viele Brückenbauer im Zwischenmenschlichen gerne falsch, dass sie zum Beispiel wirklich Recht haben. Also ich behaupte jetzt einfach, ich habe wirklich Recht damit, dass es keine Außerirdischen gibt, die um unseren Planeten fliegen und unsere Regierung kontrollieren. Ich bin fest davon überzeugt, die Wissenschaften, alles Vernunftsbegabte gibt mir recht, dass das Quatsch ist. Wenn ich mit jemandem, der das aber glaubt, mich jetzt unterhalten will, dann kann ich dem das nicht so vorsetzen und sagen, hey, du, das ist totaler Quatsch. Das wäre halt, oder irgendwie so, ne, da kann man sehr schön schnell genau in so einen Trigger reinpieksen. Und da kommt natürlich Bedacht ins Spiel. Also wie bei jeder Konstruktion sollte man bedacht vorgehen und schauen, was bewirkt der nächste Schritt, nach hinten wie nach vorne. Also nach vorne zum Beispiel tut der nächsten Brückenpfeiler in Sand oder auf Fels gründen. Das wäre nach vorne, Sand klitscht er schnell weg, Fels hält er. Aber auch, was macht er mit dem Brückenstück, das ich schon hinter mir gebaut habe? Also bricht das dann weg oder nicht? Und auf die Art und Weise kommt man dann, glaube ich, Schritt für Schritt mit auch mal zurückziehen. Also würde man eine Brücke, eine schwierige Brücke, die man tatsächlich geschafft hat zu bauen, im Nachhinein bildlich aufzeichnen, dann hat man da recht viele Wege, die irgendwo abgehen und ins Nichts führen und abgebrochen wurden. weil man einfach ausprobiert. Das sollte man sich aber auch zugestehen.
Es gibt auch Brücken oder Wege, die gebaut werden, aber dann vielleicht gar nicht weiter bestritten. Also man hatte einen Kontakt gut aufgebaut zu einem anderen Menschen, aber durch irgendwelche anderen Einflüsse, warum auch immer, kann man die dann gar nicht mehr, nutzt man die einfach gar nicht mehr.
Genau, so wie es auch...
Weder böse, vorsätzlich noch, sondern einfach so, ne?
Genau, das wächst dann irgendwann zu. Also wie eine Brücke oder ein Weg irgendwo in der Landschaft draußen wird nicht benutzt, wird weder belaufen noch befahren noch sonst was. Hat man mal einen Trampelpfad durchs Unterholz geschlagen und ist ein Jahr lang nicht mehr dort gewesen. Ja, da ist dann nicht mehr viel von übrig. Trotzdem findet man ihn wieder. Das ist ja das Schöne. Also es ist auf ersten Blick nicht mehr viel übrig, aber selbst ein Trampelpfad, also ich schätze jetzt mal ein bisschen, es kann da jetzt keine hundertprozentige Zahl natürlich sagen, aber wenn man jetzt Mischwald, in so einen deutschen wilden Mischwald, von dem es ja leider nicht mehr viel gibt, einen Pfad reinschlägt, den jetzt eine Pfadfindergruppe ein Jahr lang regelmäßig abläuft, dann ist der relativ fest getreten, klar erkennbar. Jetzt lassen wir den mal 3 Jahre wuchern und keiner geht mehr drauf, dann ist der für Laien nicht mehr zu erkennen. Ein Pfadfinder oder jemand, der an sich jetzt, sag ich mal, gut Fährten lesen kann, wird diesen Pfad auch nach 5 Jahren noch entdecken. Wird ein bisschen genau hingucken müssen. Aber das ist natürlich genau zwischenmenschliches Ding, ne, wo man ja manchmal hat, so, da hatte man eine gute Zeit mit jemandem, hat einen schönen Pfad, einen schönen Weg gehabt oder eine Brücke. Und das geht dann verloren und man hat dann auf den ersten Blick das Gefühl, dass gar nichts mehr da. Das stimmt halt nicht. Also man kann immer zurück.
Oder es sind die Leute, wo man sagt, egal wie lange man sich nicht gesehen hat, wenn man sich trifft, ist es so, als hätte man sich gestern erst gesprochen und man findet gleich wieder ein gemeinsames Thema und
genau,
sich stundenlang unterhalten. Ja. Das wäre dann wahrscheinlich so ein...
Na, da ist es ja gar nicht erst zugewuchert. Das
Kontakt.
Ist dann ein Pfad, der einfach geblieben ist, sondern ich meine, es ist eher so, dass man sich trifft und sich dann gar nichts mehr zu sagen hat, das irgendwie schade findet, weil man vielleicht, keine Ahnung, seine Schwester in Australien mal nach 20 Jahren wieder besucht hat. Und dann hat man sich nichts zu sagen, sitzt einen Abend da und schweigt so vor sich hin oder versucht es immer und es klappt nicht. Kann man natürlich schnell wieder gehen und sagen, oh, so ein Scheiß. Aber wenn man genauer hinschaut, sind tatsächlich, wenn vorher mal ein Weg da war, dann sind diese Reste immer wieder auffindbar und darauf kann man immer wieder aufbauen. Das ist natürlich dann hier und da mühsam und vielleicht wird es nicht mehr der Weg, der es mal war. Aber man sollte auch nicht resignieren. Resignieren ist eher so die Sache. Also ja, resignieren würde ich jetzt erstmal nie vorschlagen, aber da kommen wir eher in Richtung der Befestigungsanlagen.
Okay.
Die halt.
Was meinst du denn da mit dem Bild Befestigungsanlagen? Wie meinst du das?
Das ist ganz einfach. Die Brücke ist etwas Verbindendes. Ein Weg ist etwas Verbindendes. Also das ist was Begehbares beides, wo ich ne, entlang kann und ans Ziel komme. Und eine Befestigungsanlage ist was Verhinderndes. Also zum Beispiel eine Burg. Eine Burg mit Wassergraben und hoch zugezogener Klappe vorne. Die Burgbrücke. Also jetzt Fachbegriff nicht dazu. Das ist was, worin ich mich verschanze und eben ganz konkret sage, ich will nicht, dass jemand reinkommt. Also radikale Ideologien zum Beispiel sind klassische Burgen. Also Faschismus, super tolles Beispiel. Weil einfach super anschaulich. Ich würde übrigens mal so als Nebensatz Faschismus gar nicht als politisch irgendwie bewerten wollen oder betrachten. Ich finde eher, das ist ein Ausdruck einer emotionalen Gestörtheit, weil man einfach auch sich wieder natürlich verhält, sowohl was unsere sozialen Anlagen als auch sonst wie unsere menschlichen Anlagen. Evolution ist Vielfalt. Rückschritt ist in der letzten Konsequenz Inzest oder sich mit sich selbst zu befruchten. Also gar nichts mehr. Das führt zum Tod. Ah, na gut, aber das mal außen vor. So eine Ideologie sagt, okay, alles, es gibt einen Durchgang, das ist das Tor mit der Zugbrücke und alles, was das Passwort kennt, darf durch. Ansonsten bleibt der Rest draußen. Also jetzt nehmen wir jetzt mal Faschismus. Alle, die sagen, oh, Sieg Heil, toll. Das ist der Klingel, das ist der Code. Die dürfen durch. Der Rest bleibt draußen. Da kann man, reicht's nur, wenn man schon sagt, so, ich finde, Deutschland ist ein wunderschönes Land und ich finde es total schön, dass andere Leute das auch erleben dürfen. Sowohl der jetzt deutsche Faschist, gibt ja auch andere, der deutsche Faschist wird ja auch Deutschland als wunderschönes Land bezeichnen. Ich in diesem Fall auch, ich finde auch so mit hier und da ein paar Einschränkungen, es ist ein wunderschönes Land, sehr viele verschiedene Landschaften, lalalala. Und ich gebe halt den Zusatz, das, ja, finde ich schön, wenn das andere Leute erleben dürfen. So. Und dann gebt einem Faschist die Klappe zu, weil da ist schon die Grenze erreicht. Nein, andere sollen das nicht erleben. Und damit bin ich draußen. Und das ist übrigens ein sehr entscheidender Aspekt von dieser Befestigungsanlagen. Drinnen oder draußen, da gibt es kein wirkliches Besser oder Schlechter mehr. Also keine Ambivalenz, sondern ich sage genauso, ja, Deutschland ist schön und diese Natur, diese Landschaft, diese alte deutsche Eiche, wie sie wächst und in den Himmel ragt, ist doch großartig. Und irgendwie auch, ich mag auch die Kornblume total. Ich habe einen Garten, habe ich Kornblumen drin. Die Kornblume, so am Rande, wird auch in der Nazi-Symbolik verwendet. Ist nicht der Grund, weswegen ich sie habe. Das ist einfach eine super nektarreiche Blume, heimische Wildblume, die jetzt quasi keinen Schaden durch Wuchern und sonst wie. Und super gute Insekten ernährt. Da ist einfach super viel Pollen dran. Und sie blüht immer nach. Das ist eine super Pflanze. So. Und jetzt bin ich jemand, der sich hinstellt und sagt, ja, ich finde Deutschland schön und ich finde die Kornblume schön. Und der deutsche Faschist, der auch Deutschland schön findet und die Kornblume sogar am Revers trägt, siehe Bernd Höcke, lässt mich trotzdem nicht rein in seine Befestigungsanlage. Weil ich ja sage, ich würde diese Schönheit des Landes auch mit anderen teilen wollen. Und damit ist klar, eine Befestigungsanlage hat eine klare Mauer. Entweder ich bin draußen oder drinnen. Es gibt nur gut oder schlecht. Und ob ich jetzt sage, irgendwie, inshallah, ich möchte Deutschland niederbrennen und all seine Flure, Felder und Wälder und Menschen, oder ob ich sage, oh, ich finde es toll hier, schön, wenn auch der Kurde daherkommt und dass ich das anschauen darf, was ein super krasser Unterschied ist, das zählt beides als draußen. Schlecht. Und ansonsten drinnen. Drinnen ist ein kleinerer Bereich. Und auch das ist ja für so eine Befestigungsanlage, da finde ich, passt diese Metapher sehr gut, charakteristisch, dass der Bereich innerhalb der Befestigungsanlage sehr klein ist, da passen also sehr wenige Leute rein, und draußen ist sehr groß, da ist das Land. Man schließt sich also nicht nur anderes aus, sondern sich selbst mit einer sehr kleinen Gruppe, die sogenannte Peer Group, ein.
Was ist eine Peer Group?
Da muss ich jetzt nochmal kurz gucken, dass ich jetzt nicht gerade zwei Begriffe verwechsel. Aber Peer Group ist die Gruppe, ich gucke erstmal und dann sage ich es, weil ja natürlich jetzt blöd, da was durcheinander zu bringen. Ja genau, das ist die Gruppe, die einen großen Einfluss auf einen hat, also der man sich zugehörig fühlt, Freundeskreis, Bekanntenkreis, also wenn ich jetzt den Faschist wieder nehme, der nur mit seinen Leuten unterwegs ist, die alle schreien irgendwie Ausländer raus und Merkel muss weg, so, dann ist das seine Peer Group. Die definiert sich darüber, dass sie einen sehr großen Einfluss auf die eigene Meinung hat. Also auch die Familie ist eine enge Gruppe, aber wir kennen das ja selber, ne? Die Familie hat die Meinung und man selber hat eine ganz andere. Und bei der Peer Group ist es eben nicht so, da hört man drauf.
Okay.
Und die Peer Group eben, die dann hinter dieser Befestigungsanlage drin sitzt, mit einem selbst, das erzeugt dann wiederum das, was man medial ist, was man Echo nennt. In neudeutschen medialen Sprech oder halt einfach eher Feedback, also eine Feedbackschleife, die sich erzeugt, weil man hat jetzt da 100 Leute im Kreis stehen in so einer runden Befestigungsanlage und der Erste sagt zum Zweiten so, alle Ausländer sind schlimm, und dann sagt der Zweite zum Dritten, alle Ausländer sind schlimm, dann sagt der Dritte zum Vierten, alle Ausländer, dann geht es rum bis 99 und der Erste bis 100 und der Erste, der ja schon gesagt hat, alle Ausländer sind schlimm, hört auf einmal von, nachdem der Kreis rumgegangen ist, alle Ausländer sind schlimm, sagt ihm der Hundertste, weil es ja im Kreis geht, und dann fühlt es sich für ihn noch schlimmer an. Und dann fängt er an mit zu sagen, hey, alle Ausländer sind sehr schlimm. Und dann sagt er das im Zweiten, der sagt im Dritten, alle sind sehr schlimm. Dann kommt es sehr schlimm bei ihm wieder an, dann wird es noch krasser. Und irgendwann hat man halt, so entstehen ja dann diese Gerüchte. Du hast dann zum Beispiel, keine Ahnung, einen Syrer, das sind ja auch Arschlöcher drunter, das muss man ja, ne, Menschen halt, wie alle. Ein Syrer schubst an der Diskoschlange einen Deutschen, so. Nee, es schubst einen anderen Syrer. So, mach mal, das ist der Fakt. Ein Syrer hat einen Syrer geschubst in Deutschland an der Diskoschlange. Und durch so eine Peer Group, die dann immer weiter im Kreis sich hochjazzt, entsteht irgendwann Syrer verprügelt fünf deutsche Mädchen, minderjährige Mädchen nachts im Wald in der Nähe der Disco. Ja, das ist die Gefahr der Peer Group.
Okay.
Also man sieht es auch sehr schnell, Befestigungsanlagen sind absolut antikommunikativ auf zwei Wege. Was draußen ist, da wird mit nicht kommuniziert, das wird mit Pfeilen beschossen. Und jede Brieftaube, die rübergeschickt wird, wird auch als Angriff gewertet, wohlgemerkt. Also auch Angriffe werden als Angriff gewertet, aber auch die Brieftaube oder das Anklopfen an der Tür. Und die Kommunikation in der Befestigungsanlage ist auch keine Kommunikation, sondern einfach ein Hochchassen, Feedback-Schleife. Kommunikation ist Austausch und eine Kommunikation, fickt sich nicht selbst in den Arsch. Das macht aber der in seiner Befestigungsanlage schon. Und das ist ein klassischer Unterschied.
Das ist jetzt bei Faschismus, Rassismus ein sehr, sehr einleuchtendes Beispiel, aber fällt dir vielleicht noch ein etwas alltagstauglicheres ein, da man ja, also es gibt ja auf linker Seite die ähnliche Handhabe. Ich würde mich jetzt als Ultralinker ja jetzt auch nicht ständig mit einem Faschisten versuchen, in Diskussion zu geben und den seine Festungsmauern mit Brieftauben bombardieren, um irgendwie mit dem ins Gespräch zu kommen. Das macht man ja nur wirklich selten. Aber wahrscheinlich gibt es auch so in so einem alltäglichen Leben eines liberalen Menschen ein Beispiel für Befestigungsanlagen, oder?
Ja, definitiv. Also das drastische Beispiel nehme ich immer gerne erstmal, weil es super anschaulich ist, was dahinter steckt. Also, aber wie du richtig sagst, der Faschismus ist ein Beispiel und der radikale Linke genauso. Also Radikalismus, ne? Radikale Ideologien in welcher Form sind da sehr klare Beispiele. Aber nehmen wir mal was aus dem Alltag. Das ist zum Beispiel die Mutter, die ihren 16-jährigen Sohn immer noch als ihr kleines Baby betrachtet. Die hat sich in ihrer Befestigungsanlage Ich Mama, du Baby verschanzt. Klassische Helikoptereltern, ne? Nicht loslassen können und so weiter und so fort. Und das erzeugt dann, das verhindert dann auch die Kommunikation. Da steht der Junge dann zum 5. Mal da und sagt, hey, ich kann meine Wäsche auch selber waschen. Er lässt halt erst den Wäscheberg im Zimmer ein bisschen wachsen. Sie greift aber vorher zu und macht die Wäsche und ihn nervt es. Und dann sagt er zum 5. Mal, ey, ja, ich mach das schon, wenn ich dringend Wäsche brauche. Und das kommt bei ihr einfach nicht an. Das wird, da ist eine Wand, das wird abgewehrt. Und in ihrem Kreiselchen drin im Kopf, das kann ja auch mit, da hat sie noch irgendwelche Freundinnen, mit denen sie sich, die da auch so drauf sind. Und dann haben die eine Peergroup, die da immer sagt, ja, ach, und der Junge hat wieder gesagt, der kann seine Wäsche selber machen. Aber wenn ich da mal ins Zimmer gucke, da ist der Wäscheberg schon so hoch, das geht ja nicht so. Na, für ihn geht's halt noch. Und das wird gar nicht angenommen. Also da wird dieser Gedanke gar nicht akzeptiert, dass das für ihn irgendwie gehen könnte. Und so sind wir in einem sehr, sehr alltäglicheren Beispiel von genau diesen Befestigungsanlagen, wo natürlich dazu führt, dass es das Ende der kompletten Kommunikation dann meistens erstmal, es führt aber auch zu so einer Ablehnung, dass man es dann merkt oft, dass der Zweite auch eine Befestigungsanlage baut. Also der Sohn versucht immer wieder eine Brücke zu bauen, erklärt der Mutter, hey Mama, pass mal auf, irgendwie, ich finde es, ich habe 25 T-Shirts, wenn 10 T-Shirts da rumliegen, habe ich immer noch 15 frische, also entspann dich. Und irgendwie, vielleicht magert es auch mit dieser Wäscheberg, vielleicht schmeißt er sich manchmal rein oder so, was du, dass ich da, was auch immer, vielleicht findet es auch einfach schön. ne? Und er versucht Brücken zu bauen und irgendwann sagt er, ach, leck mich doch am Arsch, ist mir scheißegal, und schmeißt einfach jedes einzelne Stück, was er genutzt hat, einfach ins Wohnzimmer, auf die Couch, soll sie doch, wenn sie will. Ne? Und dann nochmal zwei Befestigungsanlagen, dann dampft die Kacke, führt wahrscheinlich dazu, dass er schnell, recht schnell ausziehen will, dann auszieht und dann tun sie sich vielleicht mal 2 Wochen über komplette Funkstille und dann spürt man auf einmal, wie alleine man ist in so einer Befestigungsanlage und kann dann vielleicht wieder auf den Trichter kommen, so, naja, dass sie sagt, oh, Sohnemann, tut mir leid, ich glaube, ich habe dich ein bisschen sehr genervt. Scheinbar kriegst du es ja auch ohne mich hin mit dem Waschen jetzt, wo du schon seit 2 Wochen in einer eigenen Wohnung lebst und es wohl funktionieren muss. Und er sagt, ja, Mama, tut mir leid, dass ich da die Wäsche reingeschmissen habe, da hast du recht, das hat mich halt genervt. Und dann baut man wieder eine Brücke. Und kann natürlich auch ewig, also das ist halt dieses Ding, ne? Stolz, großes Problem. Führt gerne dazu, dass man in seiner Befestigungsanlage drin sitzen bleibt, weil man ja stolz ist, es ist ein sehr, sehr krasses Bauwerk, so eine Befestigungsanlage, die muss man schon erstmal errichten. Und der Stolz, dann da drin zu sitzen und von oben auf die Sache drauf zu schauen, auch dieser Stolz, ach, ich habe recht, weil mich erreicht ja nichts. Vielleicht zum Abschluss das nochmal als Metapher verpackt, ich habe recht, weil mich erreicht ja nichts. Naja, wenn ich jetzt der Herrscher von Eurasien bin und Eurasien, mein Volk steht gegen mich auf, macht eine große Revolution und ich verschanze mich in einer einzigen uneinnehmbaren Burg, könnte ich jetzt auch sagen, hahaha, ich habe ja gewonnen, ich bin ja hier der Chef, weil die kriegen mich ja nicht so. Nö, ich sitze in meinem Gefängnis in der Burg und der Rest des Landes gehört dem Volk. Also raus aus der Burg.
Ja, lieber Brücken bauen und Wege gehen.
Genau.
Ah, ja, dankeschön. Thank you.